Die heutige Episode wird unterstützt von Relify.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal, Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und eine kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Podcast Perspektivwechsel Erde 5.0. Wie immer heute zugeschaltet Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef. Grüß dich, guten Morgen Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen Roland.
Und heute haben wir wieder mal einen sehr besonderen Gast. Ich freue mich enorm über Henning Wiechers von Metaflake. Grüß dich Henning, wo bist du denn heute?
Guten Morgen, ich melde mich aus dem Urlaub im schönen Oberbayern.
So ist das. Podcast kann man auch aufnehmen, wenn man unterwegs ist. Werden wir die nächsten Wochen auch machen, ne? Wenn ich unterwegs bin mal. Das ist ja toll. Karl-Heinz, starten wir doch gleich in die Themen des Tages. Ja. Der digitale Blätterwald, was hat er heute so gebracht für dich?
Jungs, die Sache mit dem Klimawandel wird scheinbar wirklich ernst. Ernster, als wir alle denken, denn in Delmenhorst wurde ein Känguru gesichtet. What? Zudem hat es sich geweigert, sich auszuweisen und ist den Polizisten, die die Personalien feststellen wollten, einfach davongehoppelt.
Ja, ist es denn also, geimpft wenigstens?
Auch das wissen wir nicht wirklich. Ne? Und ich sag, tja, die Migranten werden offensichtlich immer ausgebuffter und ausgeschlafener. Ja. Jo. Die EM läuft auch noch, auch wenn das für uns keine so große Rolle mehr spielt. Und Italien zieht nach einem Elfer-Krimi ins EM-Finale. Die armen Spanier, die sich so tapfer geschlagen haben und der Mann, der dafür gesorgt hat, dass man überhaupt in die Verlängerung kam, hat dann ausgerechnet den Elfmeter verschossen. Drama pur. Ne? Aber Sport werden wir sicher gleich mit Henning noch ein bisschen drüber reden. Und auch was Spannendes aus der Werbewelt. Ich las jetzt, die Journalisten erfinden ja immer wunderbare Begriffe, die Cookie-Kalypse droht. Also die Apokalypse der Cookies, weil das erschüttert jetzt die gesamte Werbeindustrie, das Cookie-Tracking, das plattformübergreifend bald wegfällt, verändert jetzt eine ganze Industrie. Aber auch darüber, glaube ich, können wir nachher mit dem Henning ein bisschen reden. Der kennt sich ja auch dort gut aus, weil der macht ja ein paar ganz spannende Sachen, auch für seinen eigenen Lebensunterhalt. Und mich würde mal interessieren, wie er das abschätzt, ob das für ihn auch was von Bedeutung ist. So, und das war es eigentlich auch schon. Über Frau Baerbock und die Bücher will ich gar nicht mehr sprechen. Da ist so viel drüber gesprochen worden. Ich fand eine Überschrift schön. Wenn man im Loch sitzt, sollte man aufhören zu graben. Mehr fällt mir dazu gar nicht mehr ein.
Das mit dem Känguru, das habe ich tatsächlich, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich war gestern früh laufen hier unten am Rhein bei uns. Mir ist nur aufgefallen, dass es klimatisch nähern wir uns eher so Thailand an und Kuala Lumpur. Also es ist wirklich wie im Dschungel, es ist feucht, es ist sehr heiß. Ich warte immer darauf, dass mir irgendeine Schlange über den Weg läuft, was auch schon passiert ist. Natürlich keine so giftigen wie im Dschungel, aber ja, es wird zunehmend, wir merken, dass das Klima sich wandelt. Ja, und Henning, was sind denn deine Schlagzeilen des Tages? Was beschäftigt dich denn heute Morgen, auch wenn du quasi auf dem Weg oder im Urlaub schon bist und auf dem Weg in den Urlaub?
Ja, wir genießen ehrlich gesagt den totalen digitalen Detox hier im schönen Oberbayern. Hier gibt es einen kleinen Bauernhof mit Kühen, Wanderwege, Mountainbike, Seen und das war es. Das Leben scheint hier noch wie vor vielen Dekaden zu sein. Ich glaube, ein E habe ich gefunden. 3, 4 oder 5G gibt es ja auch noch nicht wirklich. Deswegen ist alles an Schlagzeilen komplett an uns vorbeigegangen. Sehr, sehr erholsam.
Das glaube ich. Dass er die Schlagzeile hat die Kuh schon gekalbt oder ist die Richtig. Katze schon zum Frühstück gekommen? Das kenne ich gut. Sehr gut, sehr gut. Na dann auf jeden Fall noch genießt die Zeit und ja, Digital Detox kriege ich selten hin, aber habe ich schon viel von gehört. Na, wir beschäftigen uns heute, haben wir im Vorfeld überlegt, das große Thema heute ist das eine große Monopol, eines der zwei großen Monopole in der Online-Welt. Das geht heute um Suchmaschinen, namentlich um Google. Henning, erzähl doch mal, Meta Flake bei euch, es bedeutet Online-Dating ist unsere Leidenschaft, ist euer Motto. Das soll bedeuten, dass wenn jemand in den letzten 20 Jahren mal gesucht hat zum Thema, ja, hier Dating-Plattform, kann es sein, dass er über eine eurer Webseiten gerutscht ist und darauf gekommen ist. Was macht denn Meta Flake und wie kann man denn das 20 Jahre lang machen? Das ist ja mega interessant.
Ja, das ist wirklich klassisch aus einer Bier- und Schnapsidee entstanden. Also irgendwann, da war ich mal ein Wirtschaftsinformatik-Student, so um das Jahr 2002, 2003 rum. Und die anderen Wirtschaftsinformatik-Jungs, die wollten gerne Profile in Single-Börsen basteln. Und ich hatte da sowas wie einen Scanner und konnte das ins Internet tun, deren Fotos. Und haben wir abends rumgesessen, haben wir auch überlegt, welche Single-Börse nehmen wir denn mal. Und irgendwie gab es da noch nicht mal irgendwie so eine Übersichtsseite, welches jetzt die guten und welches die schlechten sind. Und auf allen Single-Börsen stand drauf, 1 Million Mitglieder, 70% Frauen. Was natürlich totaler Kokolores war, ja. Und so ist unsere Idee entstanden. Da machen wir doch mal die Seite singlebörsen-vergleich.de und kategorisieren und testen Single-Börsen. So, und das haben jetzt in den letzten, 18 Jahren waren irgendwie 100 Millionen Leute auf unserer Seite. Wir haben das in ganz viele Länder ausgeweitet. Und letztlich sind wir sowas wie Check24 fürs Online-Dating und leben ganz einfach davon, dass wir Premium-Mitgliedschaften von, Parship, Elite-Partner und Co. verkaufen. Ja.
Also das, was man landläufig, also vom Geschäftsmodell als Affiliate-Geschäft quasi
Ganz klassisch. Das haben wir wirklich perfektioniert. Den Traffic bekommen wir von Google und monetarisieren, indem wir das an die Single-Börsen weiterleiten. Das ist natürlich die erste Frage, die wir von jedem Journalisten hören. Das heißt, der euch am meisten Geld bezahlt, der steht auf Platz 1. Und In der Tat ist da was dran. Allerdings machen das im Wesentlichen die User. Ja, weil diese Single-Börsen kann man immer kostenlos ausprobieren. Und wenn die User merken, angenommen, wir schicken sie zur Single-Börse A und die probieren dann alle A aus und 3 bezahlen da nur, weil sie davon überzeugt sind, nachdem sie sich das ein paar Tage angeguckt haben, und bei Single-Börse B, da zahlen dann eben 10 von 100, weil sie es ganz gut finden, dann ist quasi die gemessene Qualität, die User sozusagen in der Single-Börse empfinden und die sie dann auch durch Verlängerungen und so weiter ausdrücken, ist auch gleichzeitig mehr oder weniger unser Ranking. Das heißt, wir verkaufen da keinen Schrott, weil wenn wir Schrotti verkaufen würden, dann würden die Leute das aber nach einer kostenlosen Testphase gar nicht nehmen. Daher können wir da immer ehrlich sein. Man muss allerdings dazu sagen, wir werden jetzt schon abgelöst von dem direkten App runterladen. Da haben dann eben Google und Apple das Monopol im Bereich des App-Single-Börsen-Vergleichs, die sich dann eben entsprechend da ihre Marge von 30% rausnehmen.
Aber Henning, wenn du das jetzt so ansprichst, wir haben ja gerade gehört, die Schlagzeile, die Cookie-Kalypse droht, ne? Also weil die großen Plattformen versuchen, durch dieses Verhindern des Trackings über Cookies die Profile plattformübergreifend zu machen, und das soll nicht mehr gelingen in Zukunft. Wie würde sich das auf euch auswirken? Ist das gut, ist das schlecht, oder sagst du, spielt für uns eigentlich keine Rolle, weil wir haben so guten Content, das betrifft uns gar nicht?
Na, es sind zwei Dinge. Das eine ist ja, dass man Cookies dazu einsetzt, um das Nutzerverhalten zu tracken. Also wenn ich bei Google Geld in Werbung investiere, dann möchte ich ja auch gerne wissen, ob die Werbung am Ende des Tages was gebracht hat und ob ich dann vielleicht mehr mir von dieser Werbung leisten kann oder sie doch lieber ausstelle. Mhm. Das ist die Tracking-Funktion. Das andere ist eben diese Remarketing-Funktion, dass man die Leute durchs Internet verfolgt. Und wenn meine Frau einmal nach einer Badehose für mich zum Geburtstag geguckt hat, dann ist das auf all unseren Geräten zu Hause, kommt nur noch Badehosenwerbung von Zalando und Co. Und dann weiß ich, was ich zum Geburtstag bekomme. Das ist ja das, was die Leute zu Tode nervt. Ja,
ja, genau.
Das muss, diese Dimension muss man letztlich unterscheiden. Und ich glaube, wenn die mit den Cookies aufgeräumt wird, dann haut es halt beide Funktionen weg.
Mhm. Ja. Okay.
Uns wird es auch betreffen, natürlich, klar.
Okay, okay. Aber eins bleibt ja, Content is King. Ne? Es geht um relevanten Content im Netz. Ihr macht ja das mit sehr viel Aufwand. Ich sehe immer deine Mitarbeiter da, wie die Artikelchen schreiben, wie die Dinge bewerten. Wie viele Portale habt ihr schon bewertet? Du hast mal eine Zahl gesagt, ich konnte die gar nicht glauben.
Ja, wir haben, also Wenn wir von Marken sprechen im Bereich der Single-Börsen, dann sind es sicher ein paar Tausend, die in den letzten 20 Jahren an den Start geschickt wurden.
Ja.
Und alle die irgendwo intensiv beworben werden, dazu schreiben wir auch Testberichte.
Okay.
Ja, also wir haben jetzt sicher 2.000, 3.000 Testberichte geschrieben zu Single-Börsen über die letzten 20 Jahre und die meisten verschwinden natürlich irgendwann wieder. Dann gibt es im Online-Dating die Idee, man hat eine Diskothek, eine Tanzfläche und die wird halt auf verschiedenen Portalen unter verschiedenen Namen mit verschiedenen Eingangstüren sozusagen angeboten. Und um zum Beispiel seine Fernsehwerbung zu messen, wirft man dann eben eine andere Marke ins Rennen. Das heißt dann Flirt-Café statt Date-Café oder so, um eben zu wissen, was ist denn das jetzt eigentlich, was uns diese Fernsehwerbung bringt. Und auch dann schreiben wir natürlich einen Testbericht, weil die Leute ja dann bei Google nach solchen neuen Markennamen suchen, aber letztlich handelt es sich dann doch um dieselbe Tanzfläche.
Ja. Aber man muss natürlich eins sagen, da bin ich so letztens mit der Nase drauf gestoßen, die Single-Börsen haben ja eigentlich gar nicht unbedingt das Ziel, wenn du oder ich auf die Plattform kommen, also mal abgesehen davon, dass wir beide sehr glücklich verheiratet sind, aber nehmen wir mal an, wir müssten noch mal auf so eine Plattform drauf. Die wollen ja nicht den erstbesten Partner uns vermitteln, sondern die wollen uns ja möglichst 12-24 Monate auf der Plattform halten. Ist das denn tatsächlich ein Konflikt, den du auch erkennst, also durch eure Berichte, dass die eben, du hast das Beispiel vorhin gesagt, 70% Frauen, weil die meisten, die da draufgehen, sind halt typischerweise Männer. Aber inzwischen wird es auch viel von Frauen benutzt. Und jetzt ist es aber so, wenn ich dir dann sofort die brillante, passende Frau liefern würde, dann sagst du, okay, prima, in 4 Wochen melde ich mich ab und brauche das Abo nicht mehr. Ist das tatsächlich so oder habe ich mir da was über ausgedacht?
Ja, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Das gab die Idee von einem amerikanischen Professor in den 60er Jahren. Mhm. Der hat gesagt, ich mache mit einem Computertest das perfekte Matchmaking. Mhm. Und dann haben irgendwie 1 Million Amerikaner haben so Kärtchen ausgefüllt und die hat dann seine Rechenmaschine gestopft und dann gab es den großen Tag der Fernsehsendung. Mhm. Und da wurde also das Traumpaar vor laufender Kamera präsentiert und die fanden sich ganz schrecklich. Ja, und das ging also völlig in die Hose. Und ich glaube, das haben die großen Partnervermittlungen auch gelernt. Die haben am Anfang, in den Anfang der 2000er, haben sie auch gesagt, unser unglaublicher Algorithmus, der kann hier den Traumpartner errechnen. Mhm. Davon sind sie mittlerweile ab. Also letztlich, man findet auch bei den Elite-Partner und Parships dieser Welt nur noch gut vorsortierte Kreise. Wir sagen immer wie im Fußballstadion. Ja, Tinder ist wie das, da läuft die Frau durchs Fußballstadion voller Männer. Und so ein Parship Elite-Partner, die haben das schon mal so partnervermittlungsmäßig in so Blöcke eingeteilt. Aber um in seinem Block zurechtzukommen, braucht man eben trotzdem dann noch viele Wochen und Monate. Man kann ja nicht alle sofort daten. Ja, deswegen ist der Prozess schon, das kann morgen passieren, kann auch länger dauern. Aber natürlich, die Single-Börsen, die versuchen schon lange Abos, also langfristige Abos zu verkaufen. Das ist ein bisschen wie bei Ärzten. Ja, der Arzt, der freut sich ja auch, wenn jemand chronisch krank ist. Ja, weil der kann da viele Rechnungen schreiben und bei Single-Börsen ist das natürlich ein bisschen genauso. Ja, da müsste man
Heißt, die sind dann chronisch auf der Suche sozusagen.
Richtig, man müsste das so ein bisschen wie in China machen, wo der Arzt dafür bezahlt wird, dass der Mensch gesund bleibt, müsste man eigentlich sagen, die Singlebörse im Internet, die kriegt 5000 Euro, wenn sie den richtigen Partner rausgefunden hat. Und ansonsten geht sie leer aus. Ja?
Ja, ja. Ich hatte jetzt letztens, wir waren auf dem Geburtstag meiner Schwester und dann hatten wir so ein Thema. Und zwar ein guter Freund von uns allen, der wusste nicht so recht, ist er jetzt schwul oder ist er hetero? Und der hat sich dann am Anfang für schwul entschieden, dann doch für hetero. Und aber er hat keinen Partner gefunden, sowohl als auch. Also beides hat nicht so richtig gehalten. Und jetzt haben wir gesagt, der ist chronisch unvermittelbar wahrscheinlich, weil wenn du mal 20, 30 Jahre solo gelebt hast, dann wird's langsam ein bisschen tricky, dann wird's schwierig. Da werden wahrscheinlich dann auch die Partnerbörsen nicht mehr so richtig helfen können. Aber Henning, jetzt Tipp für unsere Zuhörer und Rinnen, die da draußen so im Feld uns immer zuhören. Hast du denn den Tipp, also zu welcher sollten wir denn jetzt gehen? Ist es die Elite-Partner, ist es die Parship, ist es irgendein Underdog, den man gar nicht kennt? Hast du einen heißen Tipp für unsere Zuhörerinnen?
Ja, wenn wir rein nach Erfolgsquoten gehen, dann ist es wirklich Parship. Ja, das muss man schon ganz ehrlich sagen.
Platz haben, den größten Marktplatz.
Nee, weil da am meisten Leute viel Geld bezahlen.
Okay.
Und das drückt halt das Commitment aus. Das ist eigentlich der Haupttrick bei Parship, wenn man ein paar hundert Euro, so teuer ist es, irgendwie 300-400 Euro, um da ein Jahr mitzumachen, dann haben die Leute damit ausgedrückt, wir suchen wirklich einen Partner und dann werden Mails auch beantwortet, dann erscheinen die Leute auch zu treffen.
Und also das ist spannend.
Für unsere Generation ist es wirklich Parship. Die Jüngeren, die sind natürlich wie wild am Tindern. Auch da eine Anekdote von unserem Au-pair, die hat gesagt, Henning, in Lockdown, Tinder war nur Reden. Und jetzt Lockdown vorbei, Tinder ist nur Sex.
Klar.
Okay, das ist auch schön. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das geht tief in die Mitte der Gesellschaft rein, weil so viele da suchen. Und man muss auch sagen, also ich höre immer wieder auch von, vor allen Dingen böserweise von Frauen, also von Kundinnen dieser, dass die sagen, wir erleben, dass da Leute sind, die sich vielleicht gar nicht ernsthaft binden wollen, sondern die das als tatsächlich Dating-Plattform sehen. Und das ist nicht sehr hilfreich dann für diese Frauen, die ja dann oft, so ein bisschen zum Sexobjekt dadurch gemacht werden. Gibt es da auch irgendwie einschlägige Erfahrungen oder sagst du, das kann man bestätigen, dass das so ist bei Frauen vor allen Dingen?
Ja, man muss schon grundsätzlich die Frauenwelt in die Jüngeren und in die Älteren einteilen.
Ja.
Und ich sag mal, als ich früher in der Disco war mit 19, Da konnten sich die Damen, konnten sich das Männerportfolio zurechtlegen, wie sie wollten und konnten aussuchen, wen sie haben wollten. Ja. Und ich war schon froh, dass ich mal ein Bierchen bestellen durfte oder einen Longdrink, genau. Und dann waren sie aber doch bei einem 23-jährigen coolen Motorradfahrer mit der Lederjacke. Also die Frauen waren damals in der Machtposition.
Ich durfte immer nur das Bierchen bezahlen, glaube ich.
Und diese Selbstwahrnehmung nehmen die Frauen natürlich mit, wenn sie jetzt nach der Scheidung mit 43 wieder auf Partnersuche gehen.
Ja.
Dann haben sie nämlich noch dazu eine lange Liste im Kopf häufig, was alles doof ist an den Männern und was sie auf keinen Fall noch haben wollen.
Ja.
Und dann gehen sie zu dem nächstbesten 46-jährigen Mann hin und der guckt dann natürlich aber auch nach unten.
Okay.
Ja, der ist ja auch durchaus an der 28-jährigen Sekretärin interessiert. Und da muss man halt schon sagen, der Markt verschiebt sich da wirklich brutal zu Ungunsten der Frauen, ja. Und die machen eben in den Single-Börsen genau die Erfahrung, dass sie da also kaum, ich meine, es ist wie immer auf Marktplätzen. Einige schaffen es, andere gehen leer aus, aber so das von der Gewichtung her haben die Frauen halt so eine Reihe von Vorstellungen im Kopf, was sie gerne hätten, aber gleichzeitig relativ schlechte Marktchancen.
Ja,
okay. Weil Männer breiter suchen können.
Das klingt ja nach einem grausamen Verdrängungsmarkt, muss man das sagen. Da bin ich also heilfroh, dass ich so eine tolle Frau abgekriegt habe.
Wir mich können so, uns alle glücklich schätzen.
So nimmt, wie ich bin, du meine Güte.
Wirklich. Ich sage immer, damals wäre ich gerne zum Objekt gemacht worden, wurde aber nicht. Ne? Schade. Naja, und jetzt sind wir vergeben. So ist das nun mal in der Welt. Aber lass uns doch diese Welt mal verlassen. Ich finde die zwar super spannend und ich muss die ganze Zeit innerlich grinsen, weil ich so ein paar Sachen, so Déjà-vus von früher, ich sehe mich wieder in Hennef, war der berühmte, berüchtigte Schaukelkeller. Das war die Disco. Ich weiß nicht, Henning, ob du damals schon in der Hennefer Ecke warst und ob du den mal kennengelernt hast. Ich hatte da tatsächlich meine ersten Dating. Da gab es dann sonntags nachmittags, die Kinderdisco, ne, da durften wir dann schon mit, ich glaube, 15 oder 16 hin und da wurde sonntags nachmittags getanzt und gekuschelt und so und da war ja alles sehr unschuldig und da muss ich gerade wieder dran denken. Deshalb, wir brechen das Thema ab, weil der Henning hat ja was viel Spannenderes, weil der Henning ist ja auch unser Nationaltorwart gewesen beim Hallenhandball. Du warst lange beim VfL Gummersbach, ne? Übrigens ein gemeinsamer Bekannter, der Fabian Kienbaum. Kienbaum war ein großer Sponsor beim VfL Gummersbach. Der sagte, er durfte dann mit dir und den Jungs ab und zu mal beim Training zugucken und ein bisschen mitspielen. Und er sagte, der Henning, das war ein Verrückter. Der saß dann immer am Spielfeldrand, wenn er gerade nichts zu tun hatte. Und dann hatte der seinen Laptop auf dem Ding und keiner wusste, was der machte. Da hast du damals schon die ersten Partnerportale bewertet und so weiter. Coole Geschichte. Aber dann ging es weiter, HSV. Und erzähl mal ein bisschen so als Leistungssportler. Du warst Hochleistungssportler. Und wenn ich dich so angucke, ne, mit meinem kleinen Bäuchlein so, dann werde ich immer ganz neidisch, weil Henning ist heute noch sehr athletisch. Erzähl mal, wie bist du dahin gekommen? Wie bist du zum Handball gekommen? Und dann zum Nationaltorwart?
Ja, das war, also es ergab sich damals noch etwas dilettantischer und amateurhafter, als das heute der Fall ist, muss man ganz klar sagen. Also ich komme ja so aus den 90ern und bis ich dann in die Herrenmannschaft kam, hatte ich zweimal pro Woche Training.
Ja.
Ja, das hat damals noch gereicht, das ist heute völlig undenkbar. Also wenn man jetzt mal an Tennis denkt, wo die Vierjährigen schon jeden Tag 100.000 Bälle schlagen müssen, damit sie überhaupt mal eine Chance haben, oben reinzukommen. Wir haben auch, ich bin irgendwie mit 23 dann tatsächlich in der Nationalmannschaft angekommen, da habe ich mal so eine Umfrage gemacht, seid ihr anderen Nationalspieler eigentlich durch diese Fördersysteme durchgekommen? Ja, man kennt das vom Fußball, dass man also auch da schon sehr früh in entsprechende Auswahlmannschaften rein muss, damit man die Schnelligkeit des Spiels und die Spielzüge und die Systeme, für die ja jetzt auch Deutschland kritisiert wird, weil das alles sehr ausrechenbar und statisch ist und die Bekloppten nicht mehr so richtig ran dürfen. Aber das waren damals die Hälfte der Nationalspieler beim Handball, die durch diese Systeme kamen. Und alle anderen hat man zufällig dann so Klose-mäßig oder Gosens-mäßig vom Sportplatz weg rekrutiert, weil die dann doch ganz gut waren. Ja. Deswegen war für mich der Einstieg in diese Handballwelt noch deutlich unstrukturierter und einfacher. Ja. Nee, und danach war ich in der Tat dann irgendwie knapp 15 Jahre Handball-Bundesliga-Torwart.
Ja.
Sprich, ähnlich wie beim Fußball, man unterschreibt halt immer 1, 2, 3 Jahresverträge und muss halt gucken, dass man nicht absteigt und dann, dass der Sponsor nicht pleite geht. Und das ist beim Handball natürlich alles etwas weniger professionell finanziert. Und auch der HSV Handball ist ja dann letztlich irgendwann pleite gegangen, weil der große Hauptsponsor nach 30 Millionen Euro, die er da über ein Jahrzehnt reingesteckt hat, um Champions Leagues und Ähnliches zu gewinnen, war dem egal, der hatte genug Geld. Ja, aber auch der hat dann irgendwann gesagt, das muss ich jetzt von alleine tragen, ich bin raus und blub war das HSV Handball Geschichte.
Ja.
Also da muss man Glück haben. Und ich bin jetzt insgesamt, habe ich 2 große Pokale gewonnen. Einmal den deutschen, den sozusagen den DFB-Pokal im Handball. Den
das war 2002, Pokal, ne?
2006 mit dem HSV.
Ah, okay.
Den DFB-Pokal, genau. Und dann noch einmal 2002 mit Ciudad Real, da war ich mal in Spanien, tatsächlich den Europapokal im Finale gegen Flensburg. Das war natürlich ein absolutes Highlight, weil die Flensburger waren klarer Favorit und im Hinspiel bei uns in Spanien, da gab es eine der übelsten Massenschlägereien im Handballsport. haben sie also die Trainer geprügelt. Unser Trainer wurde auch direkt dann für mehrere Monate vom Handball aus jeder Halle rausgeschlossen. Ja, dann musste dann das Finale. Wir hatten Sportstudenten auf der Bank im Rückspiel in Flensburg. Ein Co-Trainer, der war irgendwie 21, hatte nichts zu sagen und es war dann plötzlich der Cheftrainer auf der Bank. Er hat ja den Pokal gewonnen. Nee, auf jeden Fall eine sehr einfache Zeit, muss ich sagen. Ja, du musst halt immer performen und deine Bälle halten oder deine Spiele gewinnen, aber eine geben alles vor. Du machst dann ein paar jungen Kerlen, fährst mit dem Bus durch Deutschland und hüpfst in Trainingshallen rum.
Ja.
Der Verein besorgt dir Wohnung, Auto, tralala. Also eine schönere, unbeschwertere Zeit kann es eigentlich gar nicht geben, ja.
Ja, ja.
Aber du hast ja, ganz klar, du hast ja offensichtlich schon damals quasi an die Zeit danach gedacht, nicht wahr? Also du bist ja nicht quasi dem Fehler aufgesessen, den es ja oft gibt bei Profisportlern. Also zumindest kenne ich einige, die dann letztlich dann am Ende der Karriere so sagen, na, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. Dann fällt es manchen auch wirklich nicht so leicht, ja, einen Anschluss zu finden. War dir das von vornherein klar, dass du sagst, ich möchte hier mein zweites Standbein direkt vorbereiten? Oder hast du das quasi auch nicht so bitter ernst genommen? Obwohl, das ist ja ein hartes, ernstes Business, Handball.
Ja, also grundsätzlich ist ja Handball nicht so lukrativ wie Fußball. Mhm. Man sagt immer im Spaß, eine Handballmannschaft verdient so viel wie ein Fußballer. Also von der Größenordnung kommt das hin. Und
im Verhältnis zum Basketball? Der Dirk Nowitzki verdient so viel immer wie eine Fußballmannschaft wahrscheinlich.
Genau, da geht's dann nochmal, und ein Golfer nochmal so viel wie der FC Bayern München, so ein guter. unten haben wir aber auch Glück, weil die Volleyballmannschaft, die verdient dann halt insgesamt so viel wie ein Handballspieler. Also wir sind da in der Mitte. Ja, und also das waren immer, man kann es ja jetzt sagen, so ein normaler Bundesligaspieler, wie ich es war, der hat irgendwie immer so 5 netto bekommen.
Ja,
das war so der Standard. Damit war halt klar, danach muss man doch irgendwas anderes machen.
Ja, ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, diese Handball-Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Seit dem Bosman-Urteil waren da halt sehr viele Ausländer auch aktiv. Ich stand teilweise als einziger Deutscher auf dem Feld. Also da wurde irgendein Bundesligaspiel angepfiffen. Da habe ich mal so rumgeguckt, habe gesagt, von den 14 Leuten auf dem Platz bin ich der einzige Deutsche. Also bei mir waren 6 Ausländer und in der anderen Mannschaft waren nur noch Ausländer. Ja. Ja. Die sind dann natürlich nach dem Handballspiel alle wieder in ihre Heimatländer verschwunden. Okay. Da weiß ich gar nicht, was sie gemacht haben, aber die Deutschen, die da jetzt unterwegs waren, die haben natürlich auch meistens nicht das Glück, dass sie jetzt noch irgendwas anderes gut konnten wie ich. Das ist ja einfach Glück, dass ich jetzt irgendwie noch nebenbei studieren konnte. Die können halt super Handball spielen und ansonsten sind die Maurer, und wenn die dann mit dem Handball fertig sind, dann ist die erste Mauer, die sie mauern, ein bisschen schief und danach sind sie dann vielleicht der Chef der Mauerfirma. Ja. Aber dass ich jetzt da nochmal das Glück hatte, da jetzt nochmal so einen kleinen Durchstart hinzulegen mit diesen auch etwas merkwürdigen Single-Börsen-Vergleichen, ist natürlich, bin ich jeden Tag dankbar, ist natürlich ein Riesenglück.
Ja, ja, das stimmt. Lass uns einen Themenwechsel machen. Wir haben übrigens, das muss man sagen, wir leben ja hier in so einem Kloster. Der Henning hat sein Büro tatsächlich hier unten im Klosterhof. So sind wir uns auch begegnet. Und ich strebe ja immer nach Größerem, das wisst ihr, versuche meinen Körper zu stählen. Und der Henning hat mir den besten Personal Trainer vermittelt, der jetzt 2-mal die Woche morgens zu uns nach Hause kommt und uns morgens um 8 bis 9 Uhr quält, damit dieser Körper wieder gestählt wird, quasi in diese alte Form zurückkommt. Also das große Vorbild ist natürlich der Henning für mich. Mit der Größe wird das nichts mehr, Henning. Henning ist nämlich 1,98, ich bin 1,78. Ich bin irgendwie so eine Kompaktbauweise vom Henning sozusagen. Alles ein bisschen kleiner, ein bisschen runder. Und aber Sascha Unger, unser gemeinsamer Personal Trainer, arbeitet hart an mir und ab und zu sogar am Henning. Ne? Henning, du lässt dich auch ab und zu von dem quälen, ja?
Ja, der hat uns wirklich durch Corona durchgeholfen, mir und meiner Frau.
Ja.
Das war die richtige Motivation. Also weißt du ja auch, wenn du für dich selber Sport machst, dann geht das im Ausdauerbereich noch, weil du Ziele hast. Aber die Übungen, die man zu Hause macht, die macht man natürlich ohne Tritt in den Hintern nur halb so diszipliniert. Ja. Und dafür ist der Sascha wirklich Gold. Der hat ja auch so eine leicht militärische Herangehensweise, sag ich mal.
Ja, da gibt's, ne? Boah, der fragt dann immer, geht's noch? oh ja, dann machen wir noch 15 mehr. So, ja. Also der bringt dich immer zum Limit und du denkst dann, sag mal, Sascha, kann es sein, dass deine Gebühr, die du nimmst für die Stunde, zur Hälfte für den Zynismus ist und die Brutalität und die andere Hälfte ist irgendwie dann der Sport sozusagen? Sagt er, ja, das könnte schon etwa hinkommen. Aber macht er super gut. Also da, der Tipp, der war goldrichtig und der kommt halt auch immer. Ne? Naja, gut. Anderes Thema. Wenn du so heute auf der Welt rumguckst, du bist ja wirklich auch viel rumgekommen, du hast im In- und im Ausland gespielt. Was sagst du im Moment, was ficht dich so an? Ne? Wir haben das Thema Corona gerade, naja, haben wir es schon hinter uns gebracht? Jetzt wird ja alles irgendwie sehr locker und ich bin mir nicht so sicher, ob das mit dem Locker so gut ist. Klimawandel, ne, Migration, da tun sich ganz viele Dinge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da mache ich mir auch ein bisschen Kopf drum?
Ja, wir haben in unserer Familie mit Entsetzen festgestellt, wie die Weide neben unserem Haus, die ist so groß wie ein Fußballfeld und da steht irgendwie anderthalb Meter hoch das Heu. Ja. Und irgendwann hat der Bauer da so zwei so junge Kühe drauf getan. Und eine Woche später war alles kahl gefressen. Es gab eine große Menge an Haufen und die Kühe sahen noch exakt genauso aus wie vorher. Und da habe ich verstanden, was man damit meint, dass also ein Kilo Rinderfilet vielleicht dann doch tausende Liter von Wasser und sehr, sehr viele Tonnen von Grünzeug braucht. Mhm, ja. Und das war bei uns so ein bisschen der wurde bei uns der Schalter umgelegt, jetzt mal zu 95% Fleisch zu essen, was in Wirklichkeit eben aus Pflanzen ist. Ja. Also ich mache mal ein Beispiel, die Bolognese-Soße, da kann man herrlichen Sojafleisch reintun.
Ja.
Überall da, wo Fleisch sozusagen nicht, wo man das nicht pur genießt, zum Beispiel als Steak, was man jetzt mal im Sommer kennt, haben wir also komplett umgestellt und das, was man da im Supermarkt findet, ist also auch wirklich gigantisch. Ja. Das schmeckt zu fünf, also ich weiß noch, meine Mama hat früher mal einen Grünkernbratling in den 80er Jahren uns aufgetischt, da haben wir gesagt, geh weg mit dieser Pseudo-Frikadelle. Ja. Ja, da sind wir jetzt also auch wirklich wieder Erde 5.0 mäßig technologisch weiter. Wir reden noch gar nicht von dem Fleisch, was in der Fabrik gezüchtet wird.
Ja.
Ja, wo sozusagen kein Tier mehr für sterben muss, wo das Fleisch im Reagenzglas herangezüchtet wird, sondern von Fleisch aus Blumen. Ja, und wirklich fantastisch und ich kann das wirklich nur jedem raten, das zumindest mal auszuprobieren. Burger King, da gibt es jetzt die Plant-Based Nuggets statt Chicken McNuggets.
Absolut.
Und unser Sohnemann hat also beide probiert und hat gesagt, die schmecken ja genau gleich. Mhm. Er konnte mit Soße keinen Unterschied feststellen. Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich war in diesen Chicken Nuggets sowieso noch nie Chicken drin. Also auch da kann man sagen, wenn man ein bisschen die Augen offen hält, man wird wirklich zu 90, dieses Dummkopffleisch, was man täglich in sich reinstopft, das kann man also wirklich komplett eliminieren mittlerweile.
Ja, ja. Also du sprichst ja zwei Dinge an. Auf der einen Seite dieses In-vitro-Fleisch, das tatsächlich aus dem Reagenzglas kommt, was vollkommen ohne das Tier, also das wird wirklich im Reagenzglas gezüchtet. Dann gibt's ja diese neuen Fleischsorten, wo man im Prinzip andere Strukturen nimmt, Soja und so weiter, das strukturiert. Es gibt jetzt aus dem 3D-Drucker gedruckte Steaks, ja. Ich muss offen zugeben, die habe ich noch nicht probiert, also ich weiß nicht. Aber ich bin vollkommen bei dir. Also wir haben es auch so gemacht, wir versuchen Fleisch rauszuhalten, wo immer es geht. Wir essen ab und zu mal ganz gerne auch wieder ein bisschen Fleisch, aber halt nicht jede Woche. Ja, ich würde mal sagen, jede zweite Woche. Was uns hier in Hennef schwerfällt, der Henning weiß das, weil wir haben um die Ecke einen Metzger, den Peter Kraus. Der ist einfach so phänomenal und der macht auch noch so dry-aged Steaks und so weiter. Da fällt es einem schon schwer, da immer dran vorbeizugehen. Aber Fakt ist, wenn du es die Mischung machst, und da bin ich vollkommen bei dir, dann kann jeder Einzelne von uns was tun, wenn man ein bisschen drauf achtet. Also finde ich sehr gut und ich glaube, dass das auch der Umwelt helfen wird tatsächlich. Ne? Denn auch die Masse macht es ja dann.
Ja, und man kann wirklich nur jedem empfehlen, auch ich hatte lange die Beyond Meat Aktie.
Ja.
Die ja wirklich ein Vorreiter in dieser wirklich gut nachgemachten Frikadelle war. Und das kann mittlerweile jeder.
Ja.
Deswegen würde ich da jetzt fast als völlig gewehrfreien Anlagetipp nebenbei sagen. Also ich bin aus der Aktie wieder rausgegangen,
weil
ich glaube, dass das so ein Massenprodukt wird, dass da jetzt eine einzelne Firma nicht so ein Nike oder Apple Brand-Status behalten kann. Ja.
Ja. Aber
ich habe jetzt keine eurer Investoren euer Portfolios durcheinander gewürfelt oder das völlig Falsches gesagt. Ja.
Nein,
das war so mein Bauchgefühl. Hey, das kann doch mittlerweile jeder. Ich kriege ja beim Aldi Gutes nachgemacht.
Ja. Und das ist die gute Nachricht. Und wenn man uns so Erfolgsgeschichten anguckt, die Rügenwalder Mühle, das war ja so ein Unternehmen, die haben vor Jahren begonnen und die machen heute, ich glaube, 80-90% des Umsatzes mit pflanzlichen Würsten und pflanzlichen Fleischprodukten oder Fleischersatzprodukten. Und das finde ich enorm. Also scheinbar ist es nicht nur so, dass das Angebot da ist, sondern es ist auch die Nachfrage da. Denn sonst, wenn es nicht gekauft würde, wäre es auch nicht erfolgreich. Und das bei Beyond Meat beispielsweise sehr ähnlich. Und du findest es ja wirklich inzwischen beim Rewe, beim Aldi, beim Lidl und so weiter. Also deshalb, das ist eine gute Sache, ganz sicher auch ganz wichtig für die Umwelt.
Ich würde gerne mal, jetzt, ja, bitte.
Entschuldigung, wir haben jetzt, was den Preis angeht, da ist das natürlich für die Hersteller noch eine Goldgrube, weil letztlich verlangen sie ja das Gleiche wie für das Fleisch selbst. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss in einen Huhn 10 Kilo Soja reinstopfen und kann nachher ein Kilo Huhn für 3 Euro verkaufen und kann jetzt aber das Sojazeug zu einem völlig überhöhten Preis als für die Veganer. Also, also das wird sich natürlich auch nochmal irgendwann relativieren und dann wird eben dieser Fleischersatz auch deutlich erschwinglicher sein als das Fleisch selber, so wie es eben der Produktionsprozess auch abbildet. Ja.
Ich würde gerne mal das Thema schwenken, wenn es für euch okay ist, auf das Thema Suchmaschinen und Google und Monopole in der Online-Marketing-Welt. Henning und ich, wir hatten ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen, ich nenne es ja manchmal so die Steuer, die man quasi zahlen will, also alle, die mit im und um das Internet herum quasi Geld verdienen möchten oder Kunden auf sich aufmerksam machen möchten oder Menschen auf Single-Börsen-Vergleichsportale leiten möchte, kommen ja an so zwei großen Playern nicht vorbei. Ne? Jetzt mal die Apps mal rausgenommen, da haben wir eben gehört, dass natürlich Google Play Store, aber vor allem Apple natürlich da dazwischen steht. Aber wenn wir jetzt rein mal sehen, dass der gesamte Online-Marketing-Markt unter zwei Playern aufgeteilt wird, also einmal Google, einmal Facebook. Wie hast du das in den letzten, du machst das ja schon sehr, sehr lange, Henning, wie hast du diese Entwicklung mitbekommen und was sind für dich so die Aha-Momente gewesen in den letzten 2 Jahrzehnten da? Wie habt ihr denn angefangen?
Genau, also als wir angefangen haben, da gab es rechter Hand neben den Google-Suchergebnissen, also wir machen ja Suchmaschinenoptimierung primär für Google. Und damals gab es auf dem Desktop-Bildschirm ganz viele normale Suchtreffer und rechter Hand eine kleine Anzeige oder auch mal zwei. Die ist aber eigentlich untergegangen. Und Google hat uns quasi freundlicherweise mit kostenlosen Besuchern versorgt, weil wir jetzt ganz gut da oben rumturnen konnten und es auch bei vielen wichtigen Wörtern auf Platz 1, 2, 3 geschafft haben. Das ist natürlich nicht die Aufgabe von Google, irgendeinem Heini aus Deutschland kostenlos Besucher zur Verfügung zu stellen. Ja, da sind wir sehr dankbar für, dass das all die Jahre sehr gut geklappt hat. Aber mittlerweile hat Google natürlich festgestellt, so eine kleine Anzeige rechts, da verdienen wir ja recht wenig. Da machen wir doch dann, das waren die verschiedenen Entwicklungsschritte, da machen wir doch mal ganz viele Anzeigen rechts, dann machen wir mal Anzeigen drüber, dann machen wir auch noch Anzeigen drunter. Und wenn man heute am Handy irgendwas googelt, dann kommen in der Regel erstmal 4 riesengroße, bildschirmgroße Werbeanzeigen, bevor der erste normale Treffer kommt. Google will einfach Geld verdienen, was ja auch völlig legitim ist. Sie müssen halt gucken, dass sie es nicht übertreiben, weil natürlich die User, die wollen natürlich gute Ergebnisse haben und nicht nur das sehen, was sozusagen am besten bezahlt wurde von den Firmen. Aber ganz grundsätzlich völlig legitim von Google. Und dann haben wir uns mal im Vorfeld für diesen Podcast die Umsatzstrukturen von Google angeguckt und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen in Ohnmacht gefallen. Die haben letztes Jahr 180 Milliarden Umsatz gemacht.
Ja.
So, da waren 20 Milliarden, also so ganz Pi mal Daumen, 20 Milliarden waren so diese Cloud-Dienstleistung. Mhm. 20 Milliarden war YouTube-Werbung, 20 Milliarden nur war der Play Store. Da hätte ich also gedacht, der ist 75 Mal so groß, ja, aber es waren wirklich nur 20 Milliarden. Und 105 Milliarden ungefähr waren tatsächlich noch ganz klassische Anzeigen in der Google-Suchmaschine. AdWords, wie man dazu früher gesagt hat, ja. Also 105 Milliarden, der 60% vom Google-Umsatz. Und jetzt kann man sich natürlich die Historie angucken und sehen, das haben die von Jahr zu Jahr gesteigert. Sie machen jedes Jahr mehr Geld mit der Google-Werbung. Und eigentlich spricht aber die globale Aufmerksamkeitstendenz gegen sie, weil die Leute halt auch auf anderen Wegen sich informieren. Heute wird viel vom Shopping direkt auf Amazon abgewickelt. Man bekommt seine Impulse aus dem Social Media, um was zu kaufen. Google verliert also tendenziell Aufmerksamkeit und trotzdem schaffen sie es, den Umsatz zu steigern. Und natürlich deshalb, weil in der Google-Zentrale ganz, ganz kluge Köpfe sitzen, die den ganzen Tag drüber nachdenken, wie können wir aus denen, die die Werbung kaufen, mehr rausholen. Also über die 20 Jahre ist einfach Google-Werbung deutlich teurer geworden. Und das Stück im gesamten Wertschöpfungsprozess von jemand sucht was bei Google, bis der kauft sich ein paar Turnschuhe oder der macht bei einer Single-Börse mit, an dieser Wertschöpfung ist halt das, was an Google geht, immer größer geworden. Genau. Und bei Facebook ähnlich. Das ist ganz klar die Tendenz. Und wir merken es halt konkret an vielen Stellen.
Und hat denn Google dann nicht die Gefahr, also die Menschen benutzen ihre Suchmaschine, weil sie ja tatsächlich eine Frage beantwortet haben wollen, weil sie ein technisches Problem haben, weil sie wirklich was suchen, weil sie gesundheitliches oder psychisches Problem haben oder irgendwas. Also es ist ja quasi die Maschine, die die Antwort auf alles hat. Ja? Und wenn man dann dort eben in erster Linie erstmal Werbung angezeigt bekommt, läuft die Suchmaschine dann nicht in die Gefahr, die Nutzer quasi, nicht relevante Einträge zu zeigen vorne, sondern halt Werbung zu zeigen. Ist das nicht eine Gefahr, dass sobald mal ein anderer kommt, der auch eine gute Suchmaschine hat, es gibt ja schon immer mal wieder einen neuen Ansatz, dass man die Nutzer dort verliert? Also dass mal ein anderer Player stark wird. Bing hat es ja mal versucht. Wie kommt es, dass Google immer noch so populär und so stark ist, so dominant ist?
Das ist, glaube ich, die Alternativlosigkeit. Ja. Also sie verlieren ja wirklich in anderen, also in Marktsegmenten verlieren sie ja, wie zum Beispiel dadurch, ich sage mal als Beispiel, Amazon hat jetzt bei Feldwald- und Wiesenprodukten relativ verlässliche Sternebewertung oder auch wenn ich jetzt auf Booking.com bin. Ich muss also meine Socken muss ich nicht mehr bei Google recherchieren und meinen nächsten Urlaub muss ich auch nicht mehr bei Google recherchieren. Also sie verlieren da ja schon in Teilbereichen an andere Plattformen, die halt auch ich sag mal, eine Bewertung von Angeboten eingebaut haben. Aber generell, ich glaube, wenn irgendwann mal eine Suchmaschine halbwegs groß wird, dann kauft sich Google die aus der Portokasse, ja. Also das ist ja letztlich dieses Klumpen, diese riesengroßen Klumpen wie Apple, Google, Facebook und so, die so viel Geld auf der hohen Kante haben, dass sie sich einfach jegliche Art von Konkurrenz, ich sag, die können die einfach wegkaufen, dicht machen. Im frühen Stadium, ja, dann nerven die nicht.
Also
da so schnell keiner gegen ankommen.
Die einzige Chance daraus ist im Prinzip Regulation, aber dann wiederum, wenn keine Alternativen da sind, wer soll es dann machen? Ne? Das vielleicht ist der Zug schon abgefahren. Ne? Genauso auch wie bei Amazon, die ja auch jetzt zu Pandemiezeiten schon als systemrelevant eingestuft werden können. Ja, ist ja die Frage, wie kommt man da rein? Aber als Geschäftsmann, also wenn du quasi abhängig bist von einem so einen großen Partner, wie, wenn du sagst, das nimmt immer einen größeren Teil deiner Wertschöpfung weg, wie begegnest du dem? Also wenn dich früher vielleicht ein Klick irgendwie 30 Cent gekostet hat, jetzt kostet dich 4 Euro, wie machst du das? Welche Wellen und welche Entwicklung hast du da erlebt?
Na, wir haben grundsätzlich die Entwicklung weg von dem Suchmaschinenoptimieren hin zum Werbung kaufen erlebt. Mhm. Weil wie gesagt, wenn wir früher auf Platz 1 waren, dann haben wir ganz viele Besucher bekommen und wenn wir jetzt auf dem Handy auf Platz 1 sind, dann kriegen wir kaum noch Besucher, weil ja darüber die ganzen Werbungen sind. Also dadurch müssen wir halt jetzt auch in diesem Werbespiel mitspielen. Das mussten wir früher gar nicht so doll. Aber das ist legitim, weil es ist, wie gesagt, nicht Googles Aufgabe, uns mit kostenlosen Besuchern zu beschenken. Ja? Und jetzt muss man eben in dem Werbespiel überleben. Mhm. wir können nichts anderes. Ja, es ist ja meistens so, dass irgendwelche Startups in einem Marketingkanal besonders exzellent sind und dann da die anderen outperformen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir jetzt deswegen super Fernsehwerbung könnten oder super Facebook-Werbung oder super Radio-Werbung oder was auch immer. Dadurch sind wir jetzt sehr, sehr krass von Google abhängig. Das ist jetzt knapp 20 Jahre gut gegangen, geht wahrscheinlich noch ein paar Jahre gut. Wir merken dran, dass sowas im Internet überhaupt funktioniert, das ist ja unglaublich, ja. Aber das ist uns, das Risiko ist uns seit 20 Jahren bewusst. Und wir können halt nichts anderes. Und wenn andere sich breiter aufstellen, wenn Brands sagen, wir sind jetzt, ich habe Birkenstock zum Beispiel, die haben ja irgendwann gesagt, in Amazon, die sind so doof. Die kriegen von uns nur noch die Restposten von vor 3 Jahren, die können sie abverkaufen, aber alles andere, Finger weg, machen wir nicht. Ja, klar, weil sie entsprechend andere Kanäle haben, wo sie bedeutend sind und stark sind. Mhm. Und dann ist Amazon eben nicht 90%, sondern 25%, dann können sie da raussteigen. Die haben das nicht. Aber das muss natürlich die Strategie der Marken sein, nicht in einem Werbekanal nur exzellent zu sein, sondern sich breit aufzustellen.
Aber das ist ja die sogenannte Plattformökonomie, also the winner takes it all, ne? Die werden dann immer größer und das siehst du. Gerade diese Woche, die Börsenkurse sind ja durch die Decke gegangen. Google, Facebook ist über 1000 Milliarden wert, also über eine Billionen erstmals, ne? Microsoft ist mehr als 2 Billionen wert. Apple ist 2,3 Billionen, also 2300 Milliarden plus wert. Und das ist eben das, was in der Plattformökonomie passiert. Du hast ja vorhin selbst gesagt, hier Parship als beispielsweise, weil sie die größten, weil sie die meisten Commitments. Und the winner takes it all heißt ja, dass dadurch, dass da schon so viele sind, die anderen dann da auch noch hingehen. Und das ist bei Google, Apple, Facebook, Instagram im Prinzip dasselbe Verfahren. Deshalb fordere ich immer wieder auf, und da gibt es ja jetzt die ersten Ansätze, regulatorisch einzugreifen, also tatsächlich über die Zerschlagung dieser großen Plattformen nachzudenken oder sie in irgendeiner Form zu regulieren, zum Beispiel, es gibt ja jetzt eine Steuer, dass die auch pauschal dann Steuern in dem Land zahlen, wo sie die Gewinne machen und die nicht beliebig hin und her schieben. Und übrigens, das war eine Initiative, da hat die SPD ziemlich wichtigen Beitrag geleistet, muss man sagen, da haben sie, glaube ich, mal was Gutes gemacht auf der EU-Ebene, weil in Deutschland alleine ging es nicht. Und das, glaube ich, diese Art der Initiativen brauchen wir in Zukunft noch viel stärker. Aber du hast auch was anderes gesagt, Henning. Wir müssen auch in Deutschland diese Gründerkultur hinkriegen. Wir müssen selber gründen. Wir müssen eigene Unternehmen. Wir müssen Plattformen bauen, die dann eben auch für Europa. Ich habe dir ja mal erzählt von Perfect ID, also so eine Ident-Plattform, die wir hier machen gerade. In Deutschland, wo du der Souverän über deine eigenen Daten wirst. Übrigens, Zuhörer, wenn das interessiert und Zuhörerinnen, perfectid.com, ne, mit Bindestrich, können da mal reinschauen. Das wird die Plattform, die in Zukunft sicherstellen soll, dass wir selber der Souverän über unsere Daten in Europa zumindest schon mal werden. Aber ganz wichtig, dass wir da mehr tun.
Ja, dazu vielleicht einmal ein Loblied auf die Single-Börsen, insbesondere die Partnervermittlung. Wir haben ja diese, man nennt das ja die B2C-Plattform, ja, also die Facebooks und Googles und Apples und Airbnbs und wie sie alle heißen. Da sagen wir, in Europa haben wir nichts außer Spotify. Das ist so das einzige, unser Leuchtturm in Europa, wo also mal irgendeine europäische Firma das geschafft hat, dass die Nutzer, globale Nutzerschaft eine europäische Plattform benutzt, hier Musik. Und das ist bei den Partnervermittlungen, wo es um die Liebe geht, eben auch der Fall. Da haben wir die drei deutschen Firmen, also einmal das Firmenkonglomerat und Parship, dann gibt es das noch Spark Networks aus Berlin und InSparks in München. Die machen diese Partnervermittlungsprodukte, also wo man wirklich einen Psychotest machen muss und dann eben jemanden vorgestellt bekommt, wie bei Parship. Das machen die, da sind die Weltmarktführer.
Okay.
Ja, das Flirten, das kann die USA am besten mit Match und Tinder und Konsorten. Die machen irgendwie so 2 Milliarden Umsatz im Jahr.
Ja.
Das andere, die Liebeswelt, das können die Deutschen am besten mit 1 Milliarde globalem Umsatz.
Okay.
Die kaufen auch wirklich die Größe, also Dieser Parship-Konzern hat zum Beispiel Nummer 1 in Amerika aufgekauft und so weiter. Also das ist also so ähnlich wie beim Spotify, ist das so das andere große europäische B2C-Ding, was wir ausnahmsweise können. Dann zu diesem Verklumpen und diesen Riesenkonzern. Also erstmal steuerlich muss man natürlich sagen, das wird ja immer die Starbucks und Ikeas und wie sie alle heißen, die kriegen ja in den Medien auf den Deckel für ihre Steuerumgehung. Ja. So, aber das ist natürlich was von den Shareholdern auch verlangt wird, dass wenn es solche Möglichkeiten gibt, solche Steuersonderangebote, dass die gefälligst auch ausgenutzt werden. Und man muss da jetzt in Europa muss man schon ganz klar den Iren und den Holländern auf den Deckel geben.
Ja,
das ist ja über Irland und Holland. Im Prinzip ist Holland also ein riesengroßer Steuerschmarotzer, der also dafür sorgt, dass die ganzen Konzerne, die in Europa große Gewinne einfahren, dass die über Irland und Holland wunderschön auf die Cayman Islands verschifft werden können. Davon profitiert Holland mit dem Ministeuersatz, den sie da eben nur abhaben wollen, für solche Lizenzgewinne. Und ich frage mich immer, warum das in den Medien nicht entsprechend auch mal diskutiert wird, sondern da ist immer, die von Google sind die Bösen. Die Arschlöcher, da müssen wir jetzt sowieso steuern. Nee, also eigentlich muss man nach Holland fahren und sagen, Freunde, macht mal euer Gesetz weg. Und das ist ja jetzt auch in die Wege geleitet worden, nachdem die sich 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang ihre Haushalte saniert haben mit diesem kleinen Steuertrick. Ja.
Ja, also außer Frage, das ist so, da müssen wir auch in Europa solidarischer werden, ne? Weil solange Irland oder jetzt den Fall Holland dann Gesetze macht, ne, und es gibt ja auch noch so kleine Länder wie die Schweiz, die auch immer mal wieder ein paar ganz nette Sachen machen, ne, auch für Privatpersonen im Übrigen. Deshalb kommen ja da ab und zu mal diese Steuerspar-CDs her. Das heißt, die Leute, die gespart haben, werden dann beim deutschen Fiskus angeschwärzt. Aber das ist ganz sicher richtig. Die Regulatorik ist hier eindeutig gefordert und die Solidarität in Europa. Das stimmt. Roland, wie sieht's aus?
Ja, ich denke, dann haben wir eine Anekdote, Henning, die, glaube ich, die sollten wir noch, die wir im Vorgespräch hatten, das war eine ganz interessante. Da ging es um das Thema KI und Bidding und wie quasi die KI sich gegenseitig befüttert bei Google. Das hätte ich noch mal gerne von dir gehört.
Genau, das ist wirklich auch eine, das wird man politisch auch niemals aufarbeiten lassen können und regulieren lassen können, weil wahrscheinlich werden es Politiker nicht verstehen und da auch kein Interesse haben, für Werbetreibende bei Google zu kämpfen, wie wir das sind. Also man muss sich ja diese vier Anzeigenplätze, wenn jetzt jemand bei Google Singlebörse eingibt oder was die beste Singlebörse sind, sind ja vier Plätze. Also Google verkauft Anzeigenplätze.
Ja.
Und solche Firmen wie wir und andere Vergleichsportale und Singlebörsen, die können jetzt also Google sagen, pass auf, wir hätten jetzt gerne, ich biete 4 €, wenn da jemand draufklickt, und abends vielleicht nur 2 € und auf dem Handy nur 1,50, aber ich mache ein Gebot für diesen Werbeplatz und die anderen Firmen bieten auch auf diese Position und dann gibt's eben entsprechend ein Ranking und je nachdem, wie viel ich biete, ist meine Anzeige eben höher als die der Konkurrenz oder weiter unten und ich muss gucken, ob ich es mir leisten kann und so weiter und so fort. Mein Bier, Google Marktplatz, Werbeanzeigenplatz, ich muss gucken, dass ich damit klarkomme. So, und jetzt hat Google halt festgestellt, Mist, die Leute, die benutzen mittlerweile alle so KI-Tools, um auszuwerten, zu welcher Uhrzeit kann ich wie viel bieten, was bringt mir das eigentlich, wie viele Leute bestellen hinterher was. Und da gibt's also externe Tools, die das viel cleverer machen, als wenn ich von Hand für tausende von Wörtern diese Quote einstelle. Jetzt hat Google gesagt, wir können das ja noch viel besser. Benutzt doch unsere KI. Gib uns einfach dein Geld, Henning. Und dann machen wir das mal für dich.
Wir optimieren das mal.
Ja, weil die sagen natürlich, wenn jetzt der Karl-Heinz Partnersuche eingibt, dann würde ich normalerweise 5 € drauf bieten. Aber Google weiß ja, der Karl-Heinz hat vorher nach Hartz IV und Arbeitslosenhilfe geguckt. Und dann weiß also die Google-KI, da halten wir uns lieber mal raus und verschwenden nicht Hennings Geld, weil der wird wahrscheinlich eh nicht ein teures Parship-Abo kaufen können. So. Das ist also das Versprechen der Google-KI gewesen. Wir sind besser als die anderen Bidding-Tools oder Menschen, die jetzt irgendwie von Hand Gebotspreise festlegen auf diese Anzeigenplätze. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Das machen dann natürlich mittlerweile alle aus der Branche mit. Das heißt, alle aus der Branche, die geben Google, der KI von Google, einen Sack voll Geld und die klüngelt sich jetzt im Kreis rum, wer denn jetzt bei dem Wort Partnersuche wann oben steht und kostet das jetzt eigentlich 4,17 € oder 9,12 € oder was hat eigentlich der andere geboten
Und wem dient diese KI, die all unsere Geldtöpfchen verwaltet und ausgibt, natürlich final? Ja, die dient ja nicht mir. Die dient ja Google und dann sind da wahrscheinlich irgendeiner. Also seit wir das haben, die erreicht immer unsere Vorgabe. Aber wir haben seitdem noch nie überperformt.
Ja, klar.
Ja, und meine Frau zum Beispiel, die macht auch so ein Online-Business, die macht Online-Fitnesskurs-Mitgliedschaften, die sie im Angebot hat. Und da haben wir die Hälfte des Traffics lassen wir die KI kaufen und bei der anderen Hälfte haben wir es manuell gemacht.
Ja.
Und jetzt ist also in Corona Folgendes passiert. Da, wo wir es von Hand eingestellt haben und gesagt haben, wir bieten 2 Euro auf das Wort Schwangerschaftsgymnastik, da haben wir uns in Corona dumm und dämlich verdient, weil die Frauen ja viel kaufbereiter waren als sonst, weil sie nicht in ihr Fitnessstudio laufen konnten. Und da, wo die KI das für uns gemacht hat, da sind wir wieder mit unserer 20% Marge rausgelaufen. Die hattet also sonst wo rausgeblasen, zu was für Mondpreisen, ja.
Genau. Und
wenn ihr jetzt gemerkt, wenn die KI merkt, ach Gott, da haben wir ja gerade viel zu viel verdient für die Frau vom Henning Wieschers.
Dann fährt die das runter, dann bucht die
auf irgendwelche Quatschwörter, ja. Und ein Horror sondergleichen, da kriegt also dann jeder über diese KI noch genau seine Marge zugeteilt und eine Überperformance, gibt's nichts mehr. Und noch gemeiner, jetzt sind wir wieder beim Datenschutz. Wenn die auf doofe Wörter bucht, die KI. Ja, ich sag mal, ich verkaufe Schuhe und dann merkt die KI, das läuft ja super hier beim Henning, wir müssen mal ein bisschen runterfahren. Wir buchen jetzt mal auf das Wort Socken. Die wollen ja vielleicht auch über 5 Euro auf Socke oder auf Hose, die wollen ja vielleicht auch einen Schuh. Dann nervt das natürlich die Leute in der Socken- und in der Hosenbranche, dass da jemand plötzlich mit seinen Schuhen auch da die Anzeigenpreise kaputt macht. Machen wir gar nicht, macht die KI. Das kann man auf so Negativlisten am Monatsende durchgucken und sagen, das ist doof, das ist doof, das ist doof, das ist doof, geh weg, lass das. Geh weg aus den Socken und den Hosen. Die Listen hat Google sich dann angeguckt, die werden ja wirklich genutzt. Nicht gut, das macht unser Geschäft kaputt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürft ihr nur noch so 2 Drittel sehen, 1 Drittel machen wir jetzt schwarz.
Schade.
Ja, da weiß ich also nicht mal mehr, wo die KI meine Kohle rausballert. Ja. Und so geht es eben immer weiter und nochmal 10 Jahre weiter gedacht, sind wir dann eben völlig von denen abhängig. Ja.
Kann man nur festhalten, die künstliche Intelligenz im Internet ist nicht immer nett. Ne? So, also das ist dann so der Spruch des Tages. Und man sollte ab und zu, das Gegenteil der künstlichen Intelligenz ist ja die natürliche Dummheit der Menschen. Ich sage immer, KI gibt noch nicht wirklich. Da gibt es ein paar lernende Algorithmen. Aber die natürliche Dummheit, die stirbt nicht aus. Da haben wir mehr als genug auf diesem Planeten. Ja?
Dann hoffen wir, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen konnten, die natürliche Dummheit ein bisschen zu erhellen mit Erkenntnissen rund um ein wirklich interessantes Business und rund um wie ja Google und Traffic auch rund um dieses Business funktioniert. Kommen wir doch dann noch zu unserer Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, du zuerst, du musst irgendwie raus ins nächste Meeting, glaube ich. Hast du noch einen Top und Flop der Woche für uns?
Also, wir haben eine sehr tolle News bekommen bei einem der Startup-Talente Today. Da wird jetzt einer der großen Fußballvereine einsteigen, sich beteiligen. Das ist für das Startup toll und für uns als Investoren auch eine volle Bestätigung der Strategie. Das war super. Flop. Aus meiner Sicht ist das, was im Moment da in England passiert. Ihr kriegt das mit dem Johnson, der da alle Beschränkungen runterfährt. Wir haben beim nächsten Spiel 65.000 Menschen im Stadion. Ne? Nach dem letzten Spiel bei 45.000 waren schon mehrere hundert offensichtlich infiziert zurückgekommen. Und zwar mit dem Delta-Virus, mit dieser neuen Variante. Also ich kann nur weiter sagen, Leute, seid vernünftig, benutzt, wenn es eng wird, durchaus nochmal eure Masken, auch wenn es nicht mehr immer vorgeschrieben ist. Es dient euch, es schützt euch und es schützt auch die anderen, solange noch nicht alle geimpft sind.
Henning, für dich Tops und Flops der Woche. Das ist, glaube ich, einfach. Du bist quasi im Urlaub und auf dem Weg zum Urlaub. Lass mich raten.
Nee, Top der Woche ist wirklich, das wurde letzte Woche verabschiedet oder schon vor 10 Tagen, kommt zum 1.9., das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge und Grundidee dieses Gesetzes ist, jeder Vertrag, der sich mal verlängert hat, hat ab jetzt nur noch eine Kündigungsfrist von 1 Monat.
Okay.
Das heißt, super. Wenn du dein Sky-Abo, wenn sich das verlängert, wieder um 12 Monate und dir da wieder 300-400 Euro abgebucht werden.
Super.
Nee, du hast einen Kündigen-Knopf, das Gesetz sieht das vor, du hast einen Kündigen-Knopf und der ist dann da und wenn du draufklickst, kriegst du für 11 Monate dein Geld zurück. Das ist so die Grundidee.
Sehr gute
Flop
News.
Flop ist auch so ein Corona-Ding, die fangen jetzt hier in Oberbayern an, die Corona-Testzentren schon wieder abzubauen. Ja, also da
vielleicht
da
nicht zu voreilig.
Ja,
machen.
Genau, da gibt es keine vierte Welle.
Wir haben noch nichts für die Schulen, ne? Das ist oje, oje. Naja, okay, gut. Na,
ich habe noch einen ganz schnellen zum Schluss. Wir hatten am Wochenende Besuch von Freunden und unser Sohn war dann mit dem anderen Sohn hier im Haus unterwegs, haben viel Blödsinn gemacht. Und auf einmal höre ich auf dem Klavier, wie jemand eine Ode an die Freude spielt, also so ganz mit einem Finger, ne, als Siebenjähriger. Und denke ich mir, warte, heute ist doch gar nicht der Tag, an dem der Klavierlehrer da ist. Und dann gucke ich um die Ecke, dann sitzt mein Sohn am Klavier und spielt alleine zum ersten Mal eine Melodie, die ich so erkenne. Und sein Kumpel steht hinten dran und macht Quatsch mit der Mundharmonika. Und ich denke, aha, also die Kinder lernen das tatsächlich irgendwann mal. Das war also sehr, sehr eine Freude auch für den Vater, dass so denkt, das fruchtet
also
alles.
Also eine irgendwann. Doppelte Ode an die Freude.
Genau, es fruchtet alles. Na dann auch viel Freude an alle, die uns zuhören und bleibt gesund. Allen noch eine gute Woche.
Genau.
Und Henning, vielen Dank für deine Zeit und noch einen guten Resturlaub wünsche ich und gute, sichere Fahrt.
Schöne Urlaubszeit an dich, an deine Familie und natürlich an alle Zuhörer, die entweder auf dem Weg in den Urlaub sind oder schon dort. Genießt es, kommt gut zurück.
Vielen Dank. Ciao, tschüss.